Sie hören aktuell das Radio Blaumagazin am Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend in der Sendung aktuell am heutigen Mittwoch, dem 18. Juni. Wir haben es genau um 7. Wir begrüßen die Zuhörenden in Leipzig und auch die in Halle bei Radio Korax, wo wir mittwochabends auch immer zu hören sind und natürlich auch alle anderen. Ich bin auch nicht alleine glücklicherweise, sondern habe noch den Nico mit hier in der Sendung. Hallo.
Hallo.
Heute haben wir so ein Thema Zukunft, denn da ist eine ganz interessante Ausstellung im Krassi-Museum gerade, die sich mit der Zukunft auch vom Design beschäftigt her und aber auch so Science-Fiction-artig ist. Magst du denn Science-Fiction und kannst du dir so eine Zukunft vorstellen, was für Materialien so in der Zukunft eine Rolle spielen werden in unserem Leben? Also zum Beispiel könnte man ja denken, Holz könnte wichtiger werden in der Architektur. Zum Beispiel hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, was wichtig werden könnte in der Zukunft?
Also mit Science Fiction habe ich tatsächlich gar nicht so viel am Hut, aber das finde ich sehr spannend, das Thema Zukunft und auch, dass anders gebaut werden sollte, die Städte. Also wenn man teilweise so durch die Städte läuft, ist es ja auch ziemlich heiß aktuell.
Ziemlich viel Beton.
Genau, ja.
Und Aspekte der Nachhaltigkeit und auch ja, der Ökologie natürlich spielen da eine Rolle.
Ja, und da kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass es in Zukunft anders sein wird und auch sollte.
Mehr Bäume, mehr Grün könnte eine Rolle spielen, weniger Beton.
Genau, also ich empfinde es auf jeden Fall so, dass wenn man teilweise durch so Innenstädte läuft, dass es teilweise unerträglich heiß ist und dass sich da dringend Sachen ändern.
Das haben wir heute schon so ein bisschen erfahren können, denn heute war es stellenweise ganz schön heiß. Ich war auch baden heute früh und das ging wiederum recht gut, kann ich sagen.
Ah, das ist super. Ich bin am Bahnhof gestrandet für 3 Stunden und das war auf jeden Fall sehr heiß dort.
Bahnhöfe sind dann doch eher unerquickliche, betonhaltige Orte häufig. Ja, wir haben uns auch sehr interessant unterhalten vor dieser Sendung mit nämlich Silvia Gaetti. Sie ist Kuratorin am Krassi-Museum für angewandte Kunst in Leipzig und eben auch Kuratorin für das Gesamtkonzept der Ausstellung Zukünfte. Zusammen mit Sabine Eppler hat sie die kuratiert. Die möchte eben das Design und die Materialien von morgen erkunden und betritt damit auch das Terrain der Science Fiction so ein bisschen. Außerdem hören wir natürlich lokale Kurznachrichten und Ausgehtipps in dieser Sendung, die ebenfalls auch anfallen, denn es ist ja Mittwoch und es ist auch doch immer so einiges los. Konzerte zum Beispiel sind. Zu Beginn hören wir da auch ein Beispiel dafür. Heute Abend nämlich schon spielt die brasilianische Punkband Lasso in Leipzig-Connewitz, genau gesagt im Zorro. Von denen hören wir zu Beginn das Stück Rombo, das so klingt. So aus Brasilien. Ich hoffe, ihr mögt Punk. Wenn nicht, dann haben wir aber auch noch andere Ausgeh-Tipps für euch ausgesucht. Zum Beispiel sind ja auch gerade die jüdischen Wochen in Leipzig. Die haben jetzt am 15. Juni, am vergangenen Sonntag schon begonnen, gehen noch bis zum 22. Juni. Das sind auch ziemlich viele Veranstaltungen, gerade in Leipzig, die empfehlenswert sind. Einige haben wir auch herausgepickt. Näheres könnt ihr auch auf der Seite des Arovitch-Hauses zum Beispiel erfahren, dass der ganze Veranstaltungskalender der jüdischen Woche auch aufgeführt. Arovitchhaus.de, da findet ihr den. Und auch die Bachtage sind gerade noch, da findet ihr auch viel im Internet. Da sind auch noch viele Veranstaltungen unter dem Motto Transformation in schönen, kühlen Kirchen, wo die Orgel gespielt wird, auch vielleicht ganz attraktiv bei diesen Temperaturen in eine kühle Kirche zu gehen und da einer Kirchenorgel zu lauschen zu den Bachtagen. Dann haben wir für den heutigen Mittwoch schon was rausgesucht, das sind mehrere Konzerte auf der Parkbühne im Clara Zetkin Park, werden Jimmy Eat World spielen und Les Shirley, das ist in Leipzig in Mitte, im Clara Park, die Parkbühne, ganz attraktiv, um auch von außen zu lauschen. Dann ist in der Stöckertstraße noch, sind gleich zwei Konzerte im der Livy spielen, glaube ich, Norn, Curse All Kings und Sichel. Und es ist noch ein zweites Konzert in Manfred, Misdemeanor, Lich und Delirium Tremens spielen. Das sind Gruppen aus Freiburg. Misdemeanor ist so Riot Girl, Punk, so ein bisschen, wenn euch das gefällt. Spielen wir vielleicht später auch noch was von. Und wie gesagt, im Zorro spielen Lasso und Dope End aus Brasilien. Dann haben wir noch einen Filmtipp für das Sommerkino in der Plagwitzer Markthalle. Das hast du rausgesucht, oder?
Genau, also da findet ein Konzert und ein Film statt. Erst um 21 Uhr gibt es ein Konzert von John Triol. Das ist ein Saxophonist, genau, der Leidenschaft hat für Jazz, Pop, Soul, Dance und elektronische Sounds. Und dann ab 22 Uhr wird der Film Köln 75 gespielt. Genau, da wird eine Geschichte aufgegriffen aus dem Leben der Kölner Musikproduzentin und Konzertveranstalterin Vera Brandes. Die hat in den 70er Jahren erfolgreich Jazzkonzerte organisiert. Infos und Tickets findet ihr auf schaubühne.com.
Aber das hatte ich gesehen, hatte ich von gehört. Die hat so Jazzberühmtheiten dann auch nach Köln gelockt damals. Das war ganz interessant. Ja, dann ist am morgigen Donnerstag noch mehrere Dinge, die man besuchen kann. Zum Beispiel wird die Frage gestellt, was bleibt von den 90ern, wie 1989 und die Folgejahre erinnern und Gegenwartsdeutungen prägen. Das ist ein Vortrag am morgigen Donnerstag ab 15 Uhr im Stadtgeschichtlichen Museum im Böttcher-Gästchen 3 hier in Leipzig. Das ist ja so eine Reihe von Vorträgen und Podiumsdiskussionen und eben auch eine Ausstellung ist es, die sich mit den 90er Jahren beschäftigt. Auch Radio Plau ist ein Teil davon und natürlich auch die ganzen Kulturdinge, die da begonnen wurden in den 90er Jahren, die teilweise auch gescheitert sind, aber auch viel von den Aufbrüchen, die dann manchmal gescheitert sind, manchmal auch fortgeführt wurden.
Genau, und anschließend wird ein Film gezeigt in Werk 2 in der Halle D um 17 Uhr. Der Film heißt Fragt heute auf Spurensuche in Auschwitz, eine Reise der Holocaust-Überlebenden Batesha Dagan mit Schülerinnen und Schülern in die ehemalige Mordfabrik. Genau, da geht es darum, dass die Holocaust-Überlebende Batesha Dagan eben mit Schülerinnen und Schülern nach Auschwitz reist. Und es geht auch um ihr Leben in dem Film.
Dann im Krassi-Museum für Völkerkunde ist ebenfalls ein Vortrag, dem vergessenen Interessen, jüdische Porträts aus dem Leipziger Fotoarchiv Mittelmann. Das bezieht sich eben auch, ist auch ein Teil der jüdischen Woche hier in Leipzig. Könnt ihr auch Näheres erfahren auf der Seite des Arjowitsch-Hauses zum Beispiel. Dann ist noch der Verbrecher-Verlagsabend am morgigen Donnerstag mit Simone Goldschmidt-Lechner und Bettina Wilpert. Das ist auch ein bekannter Romanautorin. Beide haben Bücher im Verbrecherverlag eben. Wird im Conner Island ab 19 Uhr sein. Dann ein kleiner Leseabend. Die werden ihre aktuellen Bücher, Romane vorstellen. Also die bärtige Frau von Bettina Wilpert, zumindest ein Roman. Nerd Girl Matics, glaube ich, auch sowas Ähnliches von Simone Goldschmidt-Lechner. Also in Nerd Girl Matic geht es ausgehend von persönlichen Erfahrungen seit der Kindheit um Nerd- und Geek-Culture aus nicht-weißer, nicht-männlicher Perspektive. Und in Die bärtige Frau wird eben so ein Roman das Verhältnis einer Mutter zu ihrem Kind beschrieben. Die Mutter geht zu ihren Eltern aufs Land und wird da in dieser Beziehung, glaube ich, dann auch ein bisschen erschüttert, wie einem das so geht, wenn man zu seinen Eltern muss aufs Land eben. Und dann ist noch ein weiterer Vortrag und Diskussion. Und das Schweigen und die Entsolidarisierung mit der jüdischen Community durch nicht-jüdische Queer-FeministInnen in der Frauenkultur ab 19 Uhr bis 21 Uhr. Da geht es drum in der Winchettstraße 51 in der Frauenkultur am morgigen Donnerstag ab 19 Uhr, wie gesagt, Entsolidarisierung mit der jüdischen Community aufgrund eben der Entwicklung in Israel auch.
Genau, und um 19.30 Uhr läuft dann zum allerletzten Mal das Theaterstück Lügnerin. Das ist ein Stück von der Schauspielerin Millie Vikanis. Genau, sie arbeitet sich auf eine sehr witzige Art und Weise durch das komplizierte Verhältnis von Lüge und Wahrheit. Und genau, ich war da schon mal vor ein paar Monaten drin und kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Es ist einfach sehr witzig und interessant, wie sie einfach mit Lüge und Wahrheit spielt.
Da lernt man wahrscheinlich richtig gut lügen dann in so einem Theaterstück.
Ja, das ist ja auf jeden Fall auch sehr wichtig im Leben.
Jetzt gehen wir auch gleich über zu unserem längeren Gespräch, das wir geführt haben mit Silvia Gaetti, wie gesagt Kuratorin am Grassi-Museum für angewandte Kunst und auch zuständig für die Ausstellung Zukünfte, die da noch eine ganze Weile zu sehen sein wird. Alles Nähere hört ihr aber im Gespräch. Das Gespräch habe ich zusammen mit der lieben Liliana geführt, die ich auch hiermit schön grüße.
Wir haben einen besonderen Gast von dem Grassi-Museum. Die Ausstellung heißt Zukünfte, Material und Design von morgen. Der ist schon am 21. November 2024 gestartet und die Ausstellung ist noch bis zum 24. August 2024 zu sehen.
Ja, wir freuen uns sehr. Wir haben Silvia Gaetti da. Sie ist Kuratorin am Grassi-Museum für angewandte Kunst in Leipzig. Auch Kuratorin für das Gesamtkonzept der Ausstellung Zukünfte zusammen mit Sabine Epple. Die möchte das Design und die Materialien von morgen erkunden und eben ja auch das Material. Und sie hat glücklicherweise auch sogar Material mitgebracht. Erzähl doch vielleicht mal zu Beginn, was hast du da denn mitgebracht? Das scheint so eine Art Pilz zu sein, mit der unsere Zukunft bestimmt, mitbestimmt.
Ihr habt ja Besuch direkt aus der Zukunft bekommen und ich habe auch Material mitgebracht, damit ihr so ein bisschen spüren kann, wie sich die Zukunft oder die Zukunft so anfühlen könnten.
Wie eine Raufasertapete, würde ich sagen, fühlt es sich an.
Es ist schon ein bisschen weicher. Also ich habe eine kleine Fliese mit Pilzmyzel, also ein Myzel-Materialprobe, was man eher so sich rau so anfühlt. Es ist ein Substrat, also eigentlich das Material, was das Myzel braucht, um überhaupt zu wachsen. Und Myzel für die, die das noch nicht kennen, also die noch nicht in der Zukunft leben, das ist ein so Wurzelgewächs, was eigentlich so hauptsächlich woraus Pilzen bestehen, also was wir als Pilzen bezeichnen, ist also das Fruchtkörper vom Pilzmyzel. Und aus Myzel kann man ein wunderbares Material auch produzieren, was sich tatsächlich so eigentlich sehr weich anfühlt. Ich bin ein großer Fan von, wie sich dieses Material anfühlt. Es ist so ein weißes Material, überzieht sozusagen, also frisst sich auch durch verschiedene Substrate, also in diesem Fall sowas wie so ein Heu-ähnliches Material oder auch Holz oder ähnliches. Und es wird meistens so ganz weiß und es fühlt sich auch, also es wird auch so bezeichnet wie so eine Art Camembert-Oberfläche.
So sieht es auch ein bisschen aus.
Es könnte auch Käse sein.
Oder ein Eierkuchen, ein Pfannkuchen.
Genau.
Ja, es sieht wirklich so aus. Und ich habe, während ihr auch das gesprochen habt, einen wunderbaren Katalog geblättert. Ich war bei der Ausstellungseröffnung dabei gewesen. Es war grandios, muss ich sagen. Was ist für dich wichtig, wenn du jetzt nach der Ausstellung und Eröffnung, das ist eine Sonderausstellung. Wie sind deine Eindrücke jetzt, das sind ein paar Monate vergangen und wie ist das angekommen? Das Grassi-Museum hat auch 150 Jahre auch gefeiert. Was würdest du sagen?
Du hast es ja schon angesprochen, also die Ausstellung wurde im Rahmen von unserem 150. Jubiläum auch gedacht, also schon mit diesem Gedanke zu schauen, welche Rolle Design heute beziehungsweise welche Rolle Design bis jetzt gespielt hat, um auch an den Punkt zu gelangen in diese Polykrise, in der wir uns finden. Und daraufhin aber auch der Gedanke, welche Rolle kann Design und Kunst spielen, um andere Zukünfte, also hoffnungsvolle Zukünfte, wünschenswerte Zukünfte auch zu erreichen. Also wir glauben natürlich fest daran, dass Design auch dieses Potenzial hat, auch als Moment von Empowerment zu sein, also auch dieser Moment, in dem man selbst sozusagen die eigene Zukunft in der Hand nimmt und sehen kann, dass es viele verschiedene mögliche Zukünfte existieren. Deswegen überhaupt auch diese Plural, mit dem wir arbeiten. Und es ist ein Ziel der Ausstellung, mögliche Szenarien zu zeigen, mögliche Richtungen, was Design annehmen kann und wirklich so diese Verantwortung auch an Besuchende in der Hand mitzugeben, selbst aktiv zu werden, um dahin zu kommen.
Wie gelangt ihr überhaupt zu so einer Idee für eine Ausstellung? Also setzt ihr euch zusammen und macht Brainstorming, was als nächstes interessant sein könnte. Wie ist die Idee zustande gekommen?
Also der erste Step ist auf jeden Fall richtig viel Science-Fiction-Filme und Bücher zu lesen. Da hört man dann nicht auf, über Zukunft nachzudenken. Aber in diesem Fall war tatsächlich so, Sabine Epple und ich sind beide Kuratorinnen auch am Museum. Und wir hatten beide so bestimmte so Interesse auch an dieser Ausstellung, und zwar auch diese verschiedenen Perspektiven, die sich in der Ausstellung wiederfinden. Also meine Schwerpunkt oder Interesse war tatsächlich so diesen spekulatives Design, also auch diese möglichen Szenarien in Kunst und Design zu zeigen oder wie Design überhaupt mögliche Zukunft sichtbar macht. Und Sabine Epple hatte eher den Schwerpunkt auf Material, also Biomaterialien, Materialien von Zukunft. Wo geht überhaupt diese Materialforschung im Designbereich in den nächsten Jahren hin? Und da haben wir uns sozusagen zusammengesetzt und geschaut, an welche Themen wir sozusagen auch zusammenarbeiten können. Und das eine, die beiden Themen hängen extrem eng zusammen. Also wenn wir sozusagen eine andere Zukunft uns vorstellen wollen, müssen schon jetzt anfangen, über Themen wie Ressourcen, Material, wie gehen wir mit Materialkreisläufen um und wie gehen überhaupt mit anderen Spezies um. Also im ersten Kapitel der Ausstellung Was, wenn, geht es dezidiert auch um diesen Thema von Interspeziesbeziehungen, also Beziehungen zwischen Menschen und anderen Spezies, und zwar großen und kleinen, ne, bis zu Mikroorganismen, Viren, oder aber auch um diese, wie wir überhaupt auch in diesem Bereich Material mit alle möglichen Bakterien oder Ressourcen überhaupt umgehen. Also das hat sozusagen diese rote Faden geht durch die ganze Ausstellung.
Sozusagen Mikro-Makrokosmos und auch ein Planet. Uns darüber vielleicht noch erzählen, um was geht?
Auch zum Mars habt ihr Kontakt aufgenommen.
Auf jeden Fall. Wir haben uns viel mit der Erde beschäftigt, aber natürlich geht es auch um andere Planeten. Also viele erwarten tatsächlich auch mit diesen Titeln, ne, zukünftig viel mehr von anderen Planeten zu sehen. Aber es war uns ein Anliegen, erstmal auf die Erde zu schauen, aber tatsächlich gibt es auch ein Projekt, in dem es um den Mars geht, und zwar das Projekt Planetary Personhood von Studio Non-Human Nonsense. Das ist ein Kollektiv, und die haben selbst auch eine allgemeine Erklärung der Martiansrechte verfasst. In dem Projekt geht es darum, der Frage nachzugehen, was wäre, wenn Mars als Planet Persönlichkeitsrechte bekommen würde, beziehungsweise die BewohnerInnen von Mars, und zwar die Steine, als die tatsächlichen MarsianerInnen auch erkannt werden. Also eine Frage, die erstmal so paradox klingt, aber eigentlich darum geht, auch zu schauen, wer hat überhaupt Rechte über Ressourcen? Also warum denken wir als Menschen auch bestimmte Rechte über anderen Planeten und die nicht sozusagen als etwas Lebendiges betrachten, und gleichzeitig auch um diesen Thema von Empathie gegenüber etwas, was wir nicht als Leben anerkennen, also Empathie gegenüber Steine, und aber auch könnte man auch übertragen, ne, auch aus diesen aktivistischen, ökologischen Bewegungen, Rechte von Wäldern, Rechte von Bergen. Also es lässt sich auf jeden Fall an der Arbeit viel darüber nachdenken und auch diskutieren, wo fängt sozusagen die Definition von Leben an.
Am 21. Juni ist ja auch ein Workshop mit dem Konzeptwerk Neue Ökonomie, der die Teilnehmenden ins Jahr 2046 entführt, also in die Zukunft. Spielt so ein Nachdenken über Zukunft, wie es in Science-Fiction-Romanen ja stattfindet, auch eine Rolle bei der Ausstellung und für euch? Du hast ja jetzt den Bezug zum Mars schon. Viele Science-Fiction-Romane spielen ja auf dem Mars. Gibt es einen Bezug zu Science-Fiction?
Also die Bezüge zu Science-Fiction für Science-Fiction-Experten sind überall in der Ausstellung. Ist so eine Frage von welcher Science-Fiction. Also die Ausstellung ist allgemein sehr technologiearm, würde ich sagen. Also es gibt nur eine KI in der Ausstellung, und die würde man am liebsten eigentlich nicht begegnen. Aber ich sage nichts weiteres dazu. Das sind die Eco-Guides. Und du hast ja den Workshop angesprochen vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Mit Konzeptwerk Neue Ökonomie haben wir eine Kooperation, beziehungsweise es läuft gerade eine Art Intervention in der Ausstellung. Wir haben sie eingeladen, dort einen Raum zu bespielen, und da läuft gerade eine Audioinstallation mit dem Titel Alles wird gut, Nachrichten aus der Zukunft. Und in der Audioinstallation kann man an verschiedene Hörstationen Geschichten bzw. auch Alltagmomente aus einer, ich würde sagen, utopischen wünschenswerte Zukunft hören. Ist ein sehr schöner Moment, um sozusagen aus dieser Ausstellung kurz rauszukommen und wirklich in diesem Alltag, in einem möglichen Alltag im Jahr 2048 einzutauchen. Und das Workshop bietet eine Möglichkeit dazu, zu versuchen, selbst wie in einer Art Traumreise auch in diese Zeit sich hineinzuversetzen.
Das war der erste Abschnitt unseres Gesprächs mit Silvia Gaetti und wir hören jetzt auch nochmal kurz Musik, nämlich ein Stück von der Gruppe SYF aus den frühen 80er Jahren, nämlich das Stück Unreif für die Zukunft. Das ist ja auch eine Möglichkeit, sich unreif für die Zukunft zu fühlen und so hat sich das damals angefühlt laut dieser Gruppe. Gleich weiter mit unserem Gespräch mit Silvia Gaetti mit Teil 2. Ja, eine wünschenswerte Zukunft wünscht man sich ja auch manchmal. Es gibt so viele negative Zukunftsvisionen, dass vielleicht sowas Positives auch mal nicht schaden kann. Ja, Material spielt auch eine Rolle. Du hast ja dieses Myzel, diesen Pilz mitgebracht. Und man stellt sich natürlich auch immer eine Verwendung dafür dann vor. Also meistens betrifft Design ja Alltagsgegenstände. Welche Alltagsgegenstände würden denn aus diesem Myzel, aus diesem Pilz gebaut? Das ist ja so ein bisschen Holz oder Papier ähnlich. Vielleicht könnte man sich das so vorstellen. Was würde daraus gebaut werden in der Zukunft?
Also ich habe das Gefühl, gerade aus Myzel kann man fast alles bauen. In der Ausstellung zu sehen ist aus Myzel zum Beispiel eine Lederalternative. Also Lederalternative gibt es einige in der Ausstellung aus Myzel und aber auch aus Obstschalenreste beziehungsweise so Obstreste. Es gibt auch eine lederähnliches Material aus Kaffeesatz. Also es gibt sozusagen verschiedene so Materialalternativen. Aus Myzel ist auch in der Ausstellung ein Fahrradhelm, verschiedene so Akustikpaneele oder so Paneele, die eher im architektonischen Bereich auch verwendet werden. Aber wie gesagt, gefühlt ist gerade so auch diese Forschung an Myzel extrem präsent, weil auch ein Material ist, mit dem sich viel ausprobieren lässt. Also es ist auch ein Forschungsprojekt für und mit der Deutsche Post, um so ein Polstermaterial für diese Transportkasten auszuprobieren beziehungsweise zu experimentieren, ob es überhaupt eine Möglichkeit ist, Polstermaterial myzelbasiert auch zu produzieren. Das ist ein Forschungsprojekt aus der Anhalt-Hochschule in Dessau.
Was mir total begeistert bei der wunderbaren so der Ausstellung ist, man sieht den Design, aber ich finde, es ist sehr viel Liebe, Kreativität und auch Inhalte, die wichtig sind, wenn man fremd mit diesem Gebiet ist. Und ich finde die Gestaltung wie alles sehr schön. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Postkarte, steht drauf, die Zukunft gehört dem Mutigen. Das ist genau, was wir brauchen. Und das Foto, kannst du uns erklären, was das ist?
Ja, wir haben eine Postkartenserie produziert mit so Zoom-In von so verschiedenen Materialien, die in der Ausstellung zu sehen. Die du gerade in der Hand hattest, ist so ein...
Das ist
von Verena Brumm aus der Weißensee Kunsthochschule. Und das ist ein Apfelleder, so ein apfelbasierten Leder. Und das heißt A Matter of Fruit.
Ja, die Gestaltung, was ihr macht. Ja, wie ist das bei dir jetzt den Eindruck von Material und Design von morgen, jetzt?
Also aus dieser Ästhetik, also für die Science-Fiction-Fan, ich glaube, man sieht das schon in diesem Plakat, steckt ganz viel von dieser Solarpunk-Ästhetik auch, so ein bisschen diesen Versuch, ne? Auch diese optimistischen, in diese sehr auch naturnahe oder organische Formen und Landschaften so ein bisschen aufzurufen. Das ist sozusagen eine Landschaft aus Moos und Mizel oder Schimmel oder je nachdem, was man da drinnen sieht, aber schon mit diesem eher so positiven Gefühl sozusagen und so ein Ort, in dem man eigentlich gerne hingehen möchte.
Wir haben jetzt schon ein bisschen über Material gesprochen und ihr habt auch ein Material Lab, ein Materiallabor eingerichtet im Museum. Und welche Institutionen wirken da eigentlich mit und welche Materialien befinden sich dann vielleicht im Labor, die da mit verwendet werden?
Das Material Lab ist tatsächlich so ein Ort in der Ausstellung, in dem man es schafft, so hinter den Schultern von DesignerInnen, Forschungsinstitute zu schauen. Das ist wirklich so ein Versuch zu zeigen, was gerade an Forschungsinstitutionen, Hochschulen gerade passiert, ne? Woran wird gerade geforscht, an welchen Materialien, wer beschäftigt sich überhaupt mit Material. Und ausgestellt sind so Projekte aus der Burg in Biechenstein in Halle, also aus dem Materiallab und aber auch aus der Weißensee Kunsthochschule, die Hochschule Hanhalt in Dessau, was ich schon erwähnt habe, oder auch Freie Uni in Bozen und aber auch ein Projekt über Materialsymbiosen, also ein Objekt sozusagen, an dem verschiedene Materialien zusammenleben oder ein Zusammenleben ausprobieren, und zwar Mizel, Algen und Moos. Das ist ein Projekt von Studio Klarenbeck-Droos aus der Niederlande. Und auch nicht weit von Material Lab entsteht gerade ein Pavillon gerade. Also es ist auch eine Kooperation zwischen einem Kollektiv wie aus Leipzig und Halle, Kollektiv Plus X, mit dem Sustain Lab aus Halle. Also es ist ein Projekt, was auch im Rahmen einer Kooperation mit dem Umweltbundesamt entstanden ist. Und das ist ein temporäres Pavillon aus einem Weizengraswurzel. Also es ist noch am Entstehen, ist sozusagen ein Experiment. Und das ist so ein bisschen so der Spirit auch in diesen Räumen, diesen Raum für Experimenten und Ausprobieren zuzulassen. Das sind meistens keine fertigen Produkte, keine fertigen Projekte, sondern wirklich so ein Moment, um auch Besuchende anzuregen, auch zu überlegen, mit was alles eigentlich Material entstehen könnte.
Da höre ich jetzt schon raus, dass auch Nachhaltigkeit und so ökologische Aspekte dann doch eine große Rolle spielen sollen in der Zukunft. Wird das so sein?
Das Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall ein Thema, was in der Ausstellung so die ganze Zeit so mitschwingt. Also es wird nicht so, ich würde sagen, nicht so direkt angesprochen, aber es ist immer in diese Gedanke von so Kreislauf. Ich würde sagen, die Ausstellung geht oft eher in die Richtung, wie schaffen wir überhaupt, dass Menschen uns wieder in einen Kreislauf einzufügen, in dem wir uns gerade nicht befinden. Also wir sind komplett aus Umweltkreisläufe mit unserem Konsumverhalten oder Lebensweise eher nicht mehr kreislauffähig. Und der Gedanke ist, wie kann man sozusagen sich Zukunft vorstellen, in den Menschen auch in diesem Kreislauf sich wieder einfügen oder neu sich sozusagen darin befinden und einen anderen Umgang auch mit Umwelt und andere Spezies auch finden.
Ja, hat auch in der Ausstellung die Besucher und Besucherinnen dürfen auch was mitnehmen. Kannst du uns darüber erzählen und was das bedeutet?
Die erste Begegnung, die man in der Ausstellung hat, ist mit der Arbeit von Juliana Schneider, ein Manifesto, A Manifesto for Modern Human Futures mit dem Titel Apokalyptic Optimists. Ein sehr guter Titel, wie ich finde. Apokalyptische Optimisten. Und mit diesem ersten Manifesto verkörpert schon viel von der Haltung, auch von der Ausstellung. Und zwar dieser Gedanke, es wird nur eine gute Zukunft für alle geben, wenn wir auch unsere Perspektive als Menschen ändern und in unserem Tun uns auch anpassen. Also es geht um diesen Interspezies-Gedanke und diesen Thema von so Care und Verantwortung auch für die Umwelt oder neue Symbiosen einzugehen und unsere Lebensweise auch zu überdenken und Raum für Neues zuzulassen.
Und wie kommt das bei den Kindern oder Familien an, wenn ich aus dieser Sicht komme und im Museum bin?
Im Rahmen der Ausstellung finden auch verschiedene Formate, auch für, also mittlerweile auch für SchülerInnen. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was viele Generationen anspricht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Ausstellung total kindergerecht ist, aber auf jeden Fall ein Besuch wert. Es gibt auf jeden Fall eine kleine Ecke mit vielen verschiedenen sehr empfehlenswerte Kinderbücher auch zum Thema Zukunft und Nachhaltigkeit und ein Pixie-Buch auch zu mitnehmen. Ein Projekt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung mit dem Titel Fanny, Flo und das Schrumpfabenteuer. Und das ist ein kleines Buch, in dem es um einen Mikrobenparty geht.
Hat die Zukunft denn in der Gegenwart eigentlich schon begonnen jetzt? Also man sieht ja manchmal im Stadtbild dann jetzt doch so neue Materialien. Zum Beispiel werden manchmal Häuser jetzt aus Holz gebaut. Was würdest du sagen, welche Bereiche oder welche Materialien sind in der Gegenwart eigentlich schon so ein bisschen zukunftsfähig?
Ich würde auf jeden Fall empfehlen, in die Ausstellung reinzuschauen, weil da eine große Bandbreite an Materialien auch gezeigt werden, fast 90 Materialien, die sozusagen auch schon existieren, die schon auf dem Markt existieren, die an dem gerade geforscht wird, aber die auf jeden Fall auch Zukunftspotenzial anbieten. In Mai war auch eine Tagung mit dem Titel Schöner Wandel, Ästhetik und Gestaltung, klimagerechte Baukultur vom Zentrum für Baukultur Sachsen, in dem es genau auch um diese Frage ging, in diesem Architekturbereich, wie man sozusagen einen tatsächlichen Wandel auch anhand von Umgang mit Ressourcen, aber auch mit Material umgehen kann.
Das ist ein Gespräch mit Silvia Geiti vom Grassi-Museum über die Ausstellung Zukünfte. Wir hören auch noch einen dritten Teil des Gesprächs. Erstmal hören wir aber noch kurz Musik. Und ich bin ja da so mit so einer fatalistischen Haltung in den 80er Jahren aufgewachsen. Da war schon so eine No-Future-Stimmung durch auch so eine atomare Bedrohung eben sehr präsent. Und man kann das aber auch ins Positive wenden, habe ich damals gemerkt, dass das auch gewisse Freiheiten einem eröffnen kann, dass man andere Wege beschreitet, weil man sich von der Gegenwart eben nicht so viel hält, kann man sich abseits stellen und einen eigenen Weg beschreiten. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Und das tut auch die Gruppe KIZ in einem Song Hurra, die Welt geht unter. Den hören wir jetzt als nächstes kurz als kleine Unterbrechung zwischen diesen längeren Interviewbeiträgen.
Heinrichplatz und die Alten erzählen vom Häuserkampf beim Barbecue in den Ruinen der Deutschen Bank. Vogelnester in einer löchrigen Leuchtreklame. Wir wärmen uns auf an einer brennenden Deutschlandfahne. Und wenn einer auf der Parkbank schläft, dann nur weil sich ein Mädchen an seinen Arm anlehnt. 3 Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht. Heute Nacht denken wir uns Namen für Sterne aus. Danken dieser Bombe vor 10 Jahren und machen Liebe, bis die Sonne es sehen kann. Weißt du noch, als wir in die Tische ritzten in den Schuhen? Bitte Herr, vergib ihn nicht, denn sie wissen, was sie tun. Unter den Pflastersteinen wartet der Sandstrand. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun.
Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter.
Pfeil und Bogen, wir erlegen einen Leckerbissen. Es gibt kein Knast mehr, wir grillen auf den Gefängnisgittern. Verbrannte McDonalds zeugen von unseren Heldentaten, seit wir Nestle von den Feldern jagten. Schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten. Und wir kochen unser Essen in den Helmen der Soldaten. Du willst einen rauchen, dann geh dir was pflücken im Garten. Doch unser heutiges Leben lässt sich auch nüchtern ertragen. Komm, wir fahren in den moosbedeckten Hallen im Reichstag, ein Bürostuhl-Wettrennen. Unsere Haustüren müssen keine Schlösser mehr haben. Geld wurde zu Konfetti und wir haben besser geschlafen. Ein Goldbarren ist für uns das gleiche wie ein Ziegelstein. Der Kamin geht aus, wirf mal noch ne Bibel rein. Die Kids gruseln sich, denn ich erzähle vom Papst. Dieses Leben ist so schön. Er braucht dein Leben danach.
Er braucht dein Leben danach.
Er braucht dein Leben danach.
Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern das Paradies.
Die Kühe weiden hinter uns, wir rauchen Ott, spielen Tauler. Dort, wo früher der Potsdamer Platz war. Wenn ich aufwache, streich ich dir noch einmal durchs Haar. Schatz, ich geh zur Arbeit, bin gleich wieder da. Wir stehen auf, wann wir wollen, fahren weg, wenn wir wollen. Sehen aus, wie wir wollen, haben Sex, wie wir wollen. Und nicht wie die Kirche oder Pornos es uns erzählen. Baby, die Zeit mit dir war so wunderschön. Ja, jetzt ist es wieder aus, aber unsere Kinder weinen nicht. Denn wir ziehen sie alle miteinander auf. Erinnerst du dich noch, als sie das große Feuer löschen wollten? Dieses Gefühl, als in den Flammen unsere Pässe schmolzen. Sie dachten echt, ihre Scheiße hält ewig. Ich zeig den kleinen Monopoly, doch sie verstehen's nicht.
Ein 100-Euro-Schein? Was soll das sein? Wieso soll ich dir was wegnehmen, wenn wir alles teilen?
Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern des Paradies.
Ja, die Welt geht unter, möglicherweise. Und wir hören jetzt Teil 3 des Gesprächs mit Silvia Gaetti. Wie gesagt, die Ausstellung Zukünfte im Grassi-Museum. Und am Schluss sage ich auch nochmal alle Zeiten durch, wie man da genau hingelangen kann und zu welchen Uhrzeiten sie verfügbar ist. Erstmal aber Teil 3 des Gesprächs.
So ökologisches Bauen ist ja doch manchmal auch ein bisschen teuer noch oder auch barrierearmes Bauen. Glaubst du, dass das auch dann so ein Luxus bleiben wird, vielleicht das Design der Zukunft, das schöne Design der Zukunft, oder kann man auch irgendwie darauf hinwirken, dass es dann doch auch für den Alltag, für alle Menschen halt möglich wird, schönes Design der Zukunft zu besitzen?
Ich glaube tatsächlich, das ist ein extrem wichtiges Thema auch, also die Zugänglichkeit von Material beziehungsweise auch von neuen Materialien. Tatsächlich befinden wir uns in einer Art so Transitionsmoment, ne, in dem es an viel geforscht wird, viel Neues entsteht, aber noch nicht so auf dem Markt ist. Also genau diese Möglichkeit oder diesen Übergang von Forschungsprojekten in tatsächliche Produkte wird auch noch eine Weile dauern. Also das wird nicht von heute auf morgen passieren. Also mit dem Ändern von Material und Herangehensweise an Design soll sich auch überhaupt einen gesellschaftlichen Wandel ausdrücken. Es darf nicht nur sozusagen das Material oder das Herangehensweise an Design und Objekte, sondern einen ganz anderen Umgang mit Konsum. Vielleicht brauchen wir einfach viel weniger Objekte, viel weniger unterschiedliche Materialien. Wir kommen hin, dass es viel mehr Monomaterialien existieren, also Objekte, die nicht so aus vielen verschiedenen Materialien bestehen, sondern eher einzelne Materialien. Also es muss wirklich so einen kompletten Wandel in unserem Konsumverhalten und einen kritischen Umgang auch mit was für Materialien, wie welche Lebenszeiten überhaupt Materialien mitbringen und so eine kritische Perspektive auch auf Konsumverhalten.
Ich interessiere mich nochmal an das Material und dieses Sein von morgen. Ihr habt unheimlich ganz viele tolle Menschen und Institutionen, die mit euch zusammengearbeitet haben. Wie ist das für dich? Die Ausstellung dauert noch 2 Monate, ist noch Zeit. Wie ist die Bilanz?
Die Ausstellung wurde auf jeden Fall von sehr unterschiedlichen Gruppen besucht. Also wir waren selbst total überwältigt auch von dem Interesse von Gruppen. Wir hatten sehr viele Führungsanfragen von Hochschulen bis hin zu Tech-Firmen, Denkmalpflege, Kunstbereich, natürlich Designstudierende. Also es war wirklich ein sehr diversen Gruppe, sehr unterschiedlichen Publikum, vom Abfallfilmen, von zu Recycling bis hin zu Bauingenieurwesen. Und das zeigt wirklich, dass das Thema, also genau diesem Potenzial von transdisziplinären Themen, die Möglichkeit bietet, in Gespräch zu kommen. Also dass viele verschiedene Leute aus verschiedenen Bereichen auch die Ausstellung nutzen, um neue Dialoge zu eröffnen und mal auch aus dem eigenen Bereich heraus mit anderen Menschen auch ins Gespräch kommen.
Warst du auch selber überrascht über manche Anwendungsmöglichkeiten? Hier ist zum Beispiel eine Weste aus Orangenleder abgebildet. Da stellt man sich so Punkkonzerte der Zukunft vor, wo alle in Westen aus Orangenleder mit großen Anarchiezeichen drauf herumlaufen. Warst du über manche Anwendungsmöglichkeiten selber auch überrascht oder angetan?
Auf jeden Fall. Also vor allem, ich glaube, sehr spannend ist genau dieser Moment, in dem man versucht, sich die Zukunft vorzustellen, wenn man das Objekt sieht. Das ist wirklich so der Moment, wo man sich fragt, okay, wie wird das jetzt das ganze Szenario umherum aussehen um diesem Objekt. Und ich glaube, das ist wirklich so das Potenzial von vielen Objekten, dass sie so Brücke anbieten, so wirklich für so zukünftige Worldbuilding, indem man sich sozusagen versuchen kann, bestimmte Zukünfte sich vorzustellen.
Ihr habt ja auch demnächst noch Veranstaltungen, zum Beispiel die Lange Nacht der Wissenschaften, das ist ja eine leipzigweite Veranstaltung, wo ihr mit dabei seid. Vielleicht kannst du noch ein paar Veranstaltungen, die so demnächst sind, bewerben hier auch.
Die Lange Nacht der Wissenschaft hast du ja erwähnt, das ist ja auch schon bald. Der Workshop Zukunft für alle, Reisen das Jahr 2048, haben wir ja auch erwähnt, vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, also eine Möglichkeit sozusagen vor Ort eine Zeitreise zu machen. Und Mitte August findet noch das Netzwerksymposium Spekulatives Design Zukünfte für biogenes Materialien mit dem Fraunhofer-Institut, mit dem wir im Rahmen der Ausstellung auch eine größere Kooperation hatten und so eine Art Designerin, die vor Ort geforscht hat, zusammen mit Fraunhofer-Institut, an das Thema, die haben sich mit dem Thema beschäftigt, Zukunft der Landwirtschaft in Sachsen und Region. Und da bin ich sozusagen mit dem Thema Landwirtschaft und zukünftige Material und daraus auch ein Szenario aufgebaut für mögliche wünschenswerte Zukünfte der Landwirtschaft.
Ich war bei der Ausstellung und es sind verschiedene Bilder. Wie ist das für dich als Kuratorin mit deinen Kolleginnen, wenn ihr arbeitet? Das ist unheimlich, ganz viel wissenschaftliche Arbeit, ganz viel Arbeit. Wie lange dauert so eine Ausstellung?
Wir haben jetzt so ungefähr, so ich würde sagen so 2 Jahre, 2,5 an der Ausstellung gearbeitet. Sabine Epple und ich waren beide auch in andere Projekte involviert. Das heißt, es ist immer so schwer, das wirklich so einzugrenzen und zu sagen, wie lange wir so dran gearbeitet haben. Uns war es auf jeden Fall ein Anliegen, die Ausstellung als Plattform zu nutzen, also dass die Ausstellung vor Ort stattfindet und aber auch in der Stadt. Deswegen diese ganze Kooperationen, also eine Filmreihe, die in Cinemathek war, die Kooperationen mit Konzeptwerk Neue Ökonomie oder auch Kreatives Sachsen, Ecoloven. Also es waren wirklich sehr viele verschiedene Veranstaltungen und Interventionen in der Ausstellung, um tatsächlich auch diese Momentausstellung als etwas Lebendiges auch zu vermitteln, beziehungsweise während dieser Laufzeit auch genau diese Metamorphose zuzulassen und das als Moment zu nutzen, um über verschiedene Themen auch zu sprechen. Dieses Gefühl, so in der Ausstellung reinzukommen und das Gefühl zu haben, in einem so Spaceship oder so in diesem Moment so ganz weit weg zu sein, ist tatsächlich so gewollt und gedacht, so ein Moment sozusagen gefühlt diese Reise in die Zukunft zu ermöglichen. Die Architektur in der Ausstellung wurde von dem Büro Laufende Quadratmeter gemacht. Und der Gedanke war tatsächlich, mit Kreislaufmaterial zu arbeiten, also Material, das sozusagen nur temporär in der Ausstellung ist. Und für die, die noch nicht da waren, werde ich es nicht spoilern, aber die haben eine sehr schöne Lösung gefunden, so Räumlichkeiten zu schaffen.
Silvia, du kommst aus Italien und für mich ist die Nationalität ist nicht so wichtig. Du hast auch in Deutschland studiert und in Italien.
Ich bin in Italien geboren und groß geworden, aber zum Teil dort studiert, in Venedig, zum Teil in Berlin, in Peking und bin dann aber für meinen Master in die Niederlande gezogen, was für mich ein wichtiger Moment war, weil in den Niederlanden diese Herangehensweise an Design ganz anders ist als in Deutschland zum Beispiel. Also es ist eine deutlich transdisziplinäre Herangehensweise an Design, also diese Grenze zwischen Kunst und Design ist viel fließender. Und ich finde, man sieht das auch in der Art und Weise, wie ich auch in Ausstellungen arbeite, auch oft mit KünstlerInnen und DesignerInnen und aber auch nicht nur sozusagen mit diese Gedanke von Design als Objekte, sondern vielmehr auch mit so Conceptual Design oder auch mit experimentellere Projekte im Designbereich.
Siehst du manchmal Leipzig jetzt auch mit ganz anderen Augen, weil du dir vorstellst, wie Leipzig aussehen könnte, wenn die Dinge zur Anwendung geraten würden, die in der Ausstellung jetzt schon zu sehen sind?
Es gibt auf jeden Fall ein richtig schönes Bild, auch von zukünftigen Leipzig. Ich muss es raussuchen. Ich glaube, das ist... Es ist ein Buch, was auch in der Ausstellung auslegt, in dem man, ich glaube so, ich kann das nochmal raussuchen, diese Visionen, also Zukunftsvisionen. Und da in dem Buch, ich suche noch den Titel aus, ist auch kein Bild von zukünftigen Leipzig und zwar aus der Perspektive aus dem Grassi-Museum heraus. Das war totaler Zufall, aber man sieht diese sehr grüne, sehr schöne, total friedliche Stadt aus der Perspektive vom Museum aus.
Wollen wir hoffen, dass alles genauso umgesetzt wird, wie ihr es jetzt nun geplant habt. Mhm. Alles Nähere darüber kann man auch auf der Seite krassimag.de, auf der Seite des Grassi-Museums für angewandte Künste sehen, da einfach nach Zukünfte gucken und das alles nochmal en Detail aufgelistet.
Ja, wir bedanken uns bei dir, liebe Silvia, dass du hier bist als Gast und wir bedanken uns auch bei die Zukunft Material und Design von morgen.
Ich bin jetzt richtig gespannt geworden auf unsere Zukunft. Vielen Dank an Silvia Gaetti, wie gesagt Kuratorin der Ausstellung Zukünfte im Grassi-Museum. Und ins Grassi-Museum könnt ihr Dienstag bis Sonntag gehen. Es hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dienstag bis Sonntag, außer am Mittwoch, da hat es sogar von 10 bis 20 Uhr geöffnet, gerade die Sonderausstellung Zukünfte. Die Dauerausstellungen sind erst ab 12 Uhr eigentlich, aber die Sonderausstellung Zukünfte schon ab 10 Uhr auch am Mittwoch. Gerade ein besonders guter Tag eigentlich, um da hinzugehen. Heute also noch bis 20 Uhr, was noch 10 Minuten immerhin sind. Jetzt hören wir nochmal Musik. Alles Nähere, wie gesagt, auf der Seite des Grassi-Museums für angewandte Künste, grassimag.de. Und wir hören nochmal Musik von einer Gruppe, die auch heute Abend spielt, nämlich die Gruppe Misdemeanor. Die spielen im Manfred, genau gesagt. Und wir hören von ihnen den Song Resistance. Das ist eine Gruppe aus Freiburg im Breisgau.
Komponist die Mina. Wie gesagt, heute Abend spielen sie im Leipziger Süden, im Konwitz, im Manfred in der Stöckhardtstraße. Und wir hören jetzt noch die lokalen Kurznachrichten vom heutigen Mittwoch. Jetzt zu den lokalen Kurznachrichten vom heutigen Mittwoch. Erstmal zu dem Thema Mieten. Zum Mietewohnen wird in deutschen Großstädten trotz Mietpreisbremse immer teurer. Einer Auswertung des Bauministeriums zufolge stiegen die Angebotsmieten in den 14 größten kreisfreien Städten seit 2015 durchschnittlich um fast 50%. Die Zahlen stammen vom Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung. Sie spiegeln das Angebot wider, auf das Wohnungssuchende treffen, wenn sie im Internet nach einer Mietwohnung mit einer Wohnfläche von 40 bis 100 Quadratmetern suchen. Die größten Mietsteigerungen gab es nach Berlin plus 107%, in Leipzig mit plus 67,7% und in Bremen mit plus 57%. Das geringste Mietenplus nach einem Umzug wird mit 28,4% für Dresden ausgewiesen. Die Mietpreisbremse begrenzt in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt die Mietpreise in neuen Verträgen. Wo sie greift, dürfen Mieten bei Abschluss eines neuen Vertrags im Grundsatz nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Es gibt allerdings Ausnahmen wie etwa Möblierungszuschläge. Ausgeschlossen sind zudem Neubauten, die nach 2014 erstmals vermietet wurden, und umfassend modernisierte Wohnungen. Eine öffentliche Preiskontrolle gibt es nicht. Wenn Mieter einen Vorstoß befürchten, müssen sie selbst gegen ihre Vermieter vorgehen. Der Sächsische Flüchtlingsrat ist besorgt darüber, dass sich eine migrationsfeindliche Grundstimmung in Sachsen immer mehr auf das Handeln von Behörden übertrage. In einer Pressemitteilung zur Abschiebung einer georgischen Familie aus Dresden am vergangenen Donnerstag berichtet der Sächsische Flüchtlingsrat, dass die Familie getrennt worden sei. Während der Familienvater schwer krank auf der Intensivstation lag, setzten die Behörden die Abschiebung der Mutter und beider Kinder durch, entgegen medizinischer Empfehlungen für den älteren Sohn, der ebenfalls im Uniklinikum ambulant behandelt wurde. Im Jahr 2018 seien beim Brand die Großeltern ums Leben gekommen und ein Sohn der Familie sowie der Familienvater hätten schwerste Verbrennungen erlitten. Nach Monaten im Krankenhaus und dem Verlust des Zuhauses floh die Familie 2019 dann nach Deutschland in der Hoffnung auf Schutz und medizinische Hilfe. Der Sohn Goga werde nach wie vor im Uniklinikum Dresden behandelt. Noch im März 2025 hatte eine Ärztin schriftlich bestätigt, dass eine weitere medizinische Versorgung in Deutschland dringend notwendig sei. Trotz Kenntnis der Behörden wurde Goga gemeinsam mit seiner Mutter und dem jüngeren Bruder nachts abgeschoben, während der Vater nach 10 Tagen auf der Intensivstation, darunter eine Reanimation, im Krankenhaus zurückgeblieben ist. Dabei gab sich der Freistaat selbst einen Leitfaden Rückführungspraxis, der insbesondere die nächtliche Trennung von Familien verhindern sollte. Doch genau dies geschah. Alle interessierten LeipzigerInnen und Leipziger können sich am 25. Juni über die ersten Gestaltungsvorschläge für den geplanten Skatepark im Südostteil des Freiraumprojekts Grüner Bogen Paunsdorf informieren. Zu der Veranstaltung laden das Amt für Stadtgrün und Gewässer und das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung in den offenen Freizeittreff Crazy ein. Mit dem aktuell geplanten Skatepark soll ein öffentlicher Freiraum in direkter Nachbarschaft der Oberschule Paunsdorf und des offenen Freizeittreffs entwickelt werden. Im Zuge der Aufstellung des stadtweiten Stadtentwicklungskonzepts wurde der Standort bereits genauer untersucht und im Rahmen der öffentlichen Beteiligung bewertet. Er profitiert von der Nähe zum offenen Freizeittreff Crazy sowie von den drei umliegenden Schulen. Der geplante Skatepark gehört zum Fördergebiet Paunsdorf als Schwerpunktgebiet der Stadtentwicklung mit erheblichem Entwicklungsbedarf. Im insgesamt 120 Hektar großen Landschaftsraum rund um die Wohnsiedlung Neu-Paunsdorf entsteht mit dem grünen Bogen Paunsdorf seit Planungsbeginn 1999 schrittweise eine neue Erholungslandschaft für eine bessere Umwelt und Lebensqualität. Und der Treffpunkt wäre am Mittwoch zwischen 15 und 19 Uhr am 25. Juni vor dem offenen Freizeittreff Crazy.
Die Biergarten in Bulitz-Ehrenberg wird ab dem Frühjahr 2026 neu gestaltet. Das Amt für Stadtgrün und Gewässer lädt deshalb am 24. Juni 2025 in die Bielerstraße ein. Zwischen 16 und 18 Uhr können sich alle interessierten Leipzigerinnen und Leipziger auch bei Regenwetter vor Ort über erste Gestaltungsvorschläge informieren und einige Ideen in die Planung einbringen. Im Jahr 2020 waren die Spielflächen der Grünfläche im Bielgarten neu gestaltet worden. Die Biela ist ein Bach zwischen den Dörfern Bölitz und Ehrenberg. 2001 wurde er freigelegt.
Sachsen sorgt sich um seine künftige Wasserversorgung. Umweltminister Georg Ludwig von Breitenbuch von der CDU berichtete nach der Kabinettssitzung in Dresden von sinkenden Grundwasserständen. Demnach liegt der Wert an 80% der Messstellen im Schnitt 43 Zentimeter unter den monatstypischen Werten. Im Juni 2024 waren es an 41% der Messpunkte nur 21 Zentimeter gewesen. Eine Frühjahrstrockenheit habe Sachsen 40% weniger Regen beschert als üblich, sagte von Breitenbuch. In den Flussgebieten seien die Wasserstände und Durchflüsse ähnlich niedrig wie 2018 und 2020. Die Talsperren hätten die Abgabe von Wasser erhöht, um die Fließgewässer zu stabilisieren. Das Kabinett hatte sich zuvor mit Risiken sinkender Wasserstände befasst und will nun ein Managementkonzept für Dürre und Niedrigwasser erarbeiten. Mit einem Festakt wird am 20. Juni der Leipziger Wissenschaftspreis 2025 verliehen. Seit 2001 loben die Stadt Leipzig, die Universität Leipzig und die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig regelmäßig den mit 10.000 Euro dotierten Preis aus. Mit ihm werden exzellente WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler aus der Region geehrt, deren Forschungstätigkeiten höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und Leipzigs Ruf als Stadt der Wissenschaft sowohl lokal als auch national und international festigen. Die Preisverleihung bildet in diesem Jahr zugleich den Auftakt zur 9. Lange Nacht der Wissenschaften, bei der über 140 Einrichtungen an 55 Standorten ihre Türen öffnen. Jetzt nochmal was Verwandtes. In Leipzig hat nämlich am Samstag, dem 15. Juni, am Sonntag, dem 15. Juni, die jüdische Woche begonnen und eins der teilnehmenden Institutionen ist das Dubnow-Institut in Leipzig dabei. Es erforscht jüdische Lebenswelten im mittleren und östlichen Europa. Zur Langen Nacht lädt es gemeinsam mit dem Projekt Europäische Traditionen, Enzyklopädie jüdischer Kulturen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig zu einem vielseitigen Abendprogramm, unter anderem mit zwei Buchpräsentationen, in seine Räumlichkeiten ein. Der Autor Jakob Stürmann stellt sein neuestes Buch Mission Einigkeit über die außergewöhnliche Welttournee zweier sowjetischer Juden vor. Für das jüdische antifaschistische Komitee bereisten der Schauspieler Salomon Mikoels und der Dichter Itzik Pfeffer 1943 Nordamerika und Großbritannien, wo sie unter dem Deckmantel der jüdischen Einigkeit um Unterstützung für die Sowjetunion gegen Hitlerdeutschland geworben haben. Das Akademieprojekt bietet Einblick in die Ergebnisse seiner Publikations- und Editionsarbeit außerdem mit der Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur sowie den Reihen Bibliothek bzw. Archiv jüdischer Geschichte und Kultur. Das waren die Kurznachrichten vom heutigen Mittwoch. Wir verabschieden uns damit auch aus dieser aktuellen Sendung. Als nächstes hört ihr die Skulptur kaputt, die irgendwas im Erzgebirge wohl ausgegraben haben. Eine archäologische Sendung. Ja, schönen Abend noch euch.
Schönen Abend noch.
Wir hören noch kurz Musik von der Gruppe Schaffra aus Halle, eine sehr großartige Gruppe.